بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zum 27. Juz. Mit diesem Juz fängt ein Abschnitt im Koran an, der Al-Mufassal genannt wird. Und Al-Mufassal sind also die Suren von Qaf bis Surat An-Nas, bis zum Schluss des Korans. Und Aisha radiallahu anha sagte, das erste, was offenbart wurde vom Koran, waren einige Suren aus dem Mufassal, also eben aus Qaf bis Surat An-Nas, und sie meinte damit Surat Al-Mudathir. Und sie sagte, in denen das Paradies und die Hölle erwähnt werden. Und erst nachdem die Menschen den Islam aufgenommen haben, hat Allah Azza wa Jalla die Gebote offenbart. Und hätte Allah Azza wa Jalla zuerst offenbart, ihr sollt kein Alkohol trinken, dann hätten die Menschen aus Trotz gesagt, wir werden auf jeden Fall Alkohol trinken. Und das erklärt uns also, dass diese Suren in Mufassal sehr mit dem Thema Auferstehung, das Jenseits sich befasst, was natürlich auch in anderen Suren der Fall ist, aber das sind eben auch wichtige Themen in diesem Bereich. Der letzte Juz, also beziehungsweise dieser letzte Abschnitt Al-Mufassal, war auch der Teil, den die Sahaba am siebten Tag immer gelesen haben, in ihrem Rezitationsdurchlauf, also auf Arabisch Khatma. Denn sie haben den Koran aufgeteilt, so dass sie einmal die Woche einen Rezitationsdurchlauf gemacht haben. Also den Koran komplett gelesen haben, wöchentlich. Wie haben die das gemacht? Und zwar Surat al-Fatiha plus die ersten drei Suren, dann am nächsten Tag die weitere fünf Suren, dann am nächsten Tag weitere sieben Suren, dann am nächsten Tag neun Suren, dann am nächsten Tag 11 Suren, dann am nächsten Tag 13 Suren und dann am letzten Tag eben Al-Mufassal. Und damit haben sie einen Rezitationsdurchlauf pro Woche erreicht. Eine weitere Besonderheit des Mufassal ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, daraus im Gebet zu lesen. Und zwar teilt man den Mufassal in drei Teile auf. Die größeren Suren, die längeren Suren des Mufassal, und das ist von Surat Qaf bis Surat Al-Mursalat. Dann die mittleren Suren des Mufassal, und das sind die Suren An-Naba, also Amma, bis Surat Al-Layl. Und die kleineren Suren des Mufassal, das ist von Surat Al-Duha bis Surat An-Nas. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte in Salat al-Subh die längeren Suren des Mufassal zu lesen, und in Salat al-Isha pflegte er die mittleren Suren des Mufassal zu lesen, und in Salat al-Maghrib pflegte er die kürzeren Suren des Mufassal zu lesen. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht auch andere Suren mal gelesen hat. So hat er mal auch längere Suren in Surat al-Maghrib gelesen. Aber das war so eher die Art und Weise des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kommen wir nun zu Surat Qaf. Surat Qaf ist eine mekkanische Sure, und diese Sure befasst sich mit der Auferstehung. Und sie beginnt mit dem Buchstaben Qaf. Und einige Gelehrte haben hier eine Weisheit und Geheimnisse dahinter entdeckt, warum diese Sura eben Qaf heißt oder warum sie mit Qaf beginnt. Erstens, weil das der meist erwähnteste Buchstabe in dieser Sura ist. Zweitens, weil das Thema Qiyama ist und Qiyama beginnt mit Qaf. Drittens, der Buchstabe Qaf gehört zu den sogenannten starken Buchstaben. Ja, also der wird stark ausgesprochen, das heißt, er wird mit ausgeprägtem Druck. Man sagt Q off. Also es ist etwas sehr stark. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem sanften Kaf. Und weil Al-Qiyam etwas Gewaltiges ist, ja, und die Situation so gewaltig ist, Yawm al-Qiyamah, passt eben dieser starke Buchstabe auf. Das sind einige Aspekte, die dahinter stecken, dass diese Sura so benannt wurde. Allah Azza wa Jalla beginnt mit der Aussage, Qaf, bei dem ruhmvollen Koran. Aber nein, sie wundern sich darüber, dass ein Überbringer von Warnungen von ihnen selbst zu ihnen gekommen ist. Da sagen die Ungläubigen, das ist eine verwunderliche Sache. Wenn wir gestorben und zur Erde geworden sind, sollten wir dann wirklich wieder auferstehen? Doch das ist doch eine weit entfernte Rückkehr. Ayah 1 bis 3. Also Allah Azza wa Jalla erwähnt eben die Leugnung der Polytheisten, dass sie nicht an das Leben nach dem Tod glauben. Danach erwähnt Allah Azza wa Jalla einige seiner Zeichen in der Schöpfung, die darauf hinweisen, dass er der Schöpfer ist und daher die Schöpfung wieder erschaffen kann. Ebenso erinnert Allah Azza wa Jalla an einige vergangene Völker, die vernichtet wurden. Im Anschluss daran geht es in dieser Sura um den Tod. So sagt Allah Azza wa Jalla, wir haben ja den Menschen erschaffen und wissen, was alles ihm seine Seele einflüstert, und wir sind ihm doch näher als seine Halsschlagader, wo die beiden Empfänger der Taten empfangen, zur rechten und zur linken Seite. Ayah 16. Bezüglich der Nähe, also dass hier jemand näher ist als die Halsschlagader des Menschen, gibt es unter Ahlus Sunnah zwei Ansichten. Entweder gemeint ist Allah Azza wa Jalla, die Nähe Allahs, wobei natürlich Ahlus Sunnah bestätigen, dass Allah Azza wa Jalla hier mit seinem Wissen nahe ist, nicht mit seinem Wesen, denn Allah ist ja nicht überall, sondern über dem Himmel, wie er im Koran es erwähnt hat und wie die Sahabe es alle bestätigt haben. Das ist eine Ansicht. Die andere Ansicht, die viele Gelehrte sagen, nein, hier sind die Engel gemeint. Die Engel, wenn sie eben zum Menschen kommen, sind sie ihm näher als seine Halsschlagader. Diese zwei Ansichten gibt es bei den Gelehrten. Und so erwähnt Allah Azza wa Jalla die Schreiber und sagt über sie, kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Ayah 18. Das bedeutet also, sobald er etwas sagt, wird es niedergeschrieben durch diese Schreiber, die rechts und links neben dem Menschen sind. Einige haben aus dieser Ayah Namen entnommen für diese beiden Schreiber, und zwar Raqib und Atid. Das ist aber nicht richtig, denn Raqib und Atid sind hier Beschreibungen. Also auf Deutsch dann bedeutet das, das sind eben die Engel, die stets bereit sind, alles aufzuschreiben. Sie beobachten ihn und sind immer bereit. Ebenso werden in dieser Sura die Momente des Ablebens als Trunkenheit des Todes bezeichnet. Allah Azza wa Jalla sagt, und es wird die Trunkenheit des Todes mit der Wahrheit kommen. Das ist das, wovor du auszuschweifen pflegtest. Ayah 19. Das heißt, man versuchte immer davon wegzulaufen vor dem Tod, aber irgendwann ereilt jeden Menschen dieser Tod. Diese Trunkenheit des Todes ist eben die Situation des Menschen, wenn er im Sterben liegt. Möge Allah uns erlauben, mit unseren letzten Atemzügen das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Dann ist man abwesend sehr oft, man ist in einer Art Ohnmacht und wacht wieder auf und dann verfällt man wieder in diese Ohnmacht. Das ist diese Trunkenheit des Todes. Anschließend erwähnt Allah die Diskussion mit den Schreibern. So sagt Allah, und sein Geselle wird sagen, das ist, was bei mir bereit ist. Ayah 23. Das heißt, dieser Engel, das ist der Geselle hier, der Engel, der eben alles aufschreibt. Yawm al-Qiyamah wird er diesen Menschen vorführen vor Allah subhanahu wa ta'ala und ihm sagen, bitte schön hier, das ist der Mensch und hier ist seine Akte, also das ist sein Buch, das sind seine Taten, die er begangen hat. Andere Gelehrte sagen, nein, er redet, dieser Engel redet dann nicht mit Allah, sondern mit diesem Menschen. Hier, bitte schön, das ist deine Akte, das ist dein Buch, in dem die Taten sind. Und daraufhin urteilt Allah Azza wa Jal, und zwar sagt Allah, werft ihr beide in die Hölle jeden beharrlichen, widerspenstigen Ungläubigen. Ayat 24. Danach spricht der Geselle, und zwar gemeint ist nun der Satan. Ja, jeder Mensch hat ja einen Qarin, also einen Gesellen von den Dschinn, der ihn begleitet. Und je nachdem, wie schwach man selbst ist, hat er eben Einfluss und flüstert den Menschen Sünden ein. Oder man kann diesen Einflüsterungen standhalten. Yawm al-Qiyamah wird dieser Geselle dann sagen, unser Herr, ich habe ihn nicht zu einem Übermaß an Frevel verleitet, sondern er selbst befand sich in tiefem Irrtum. Ayah 27. Das heißt, er will sich lossagen. Aber da sagt Allah Azza wa Jal, streitet nicht miteinander vor mir, wo ich euch doch die Androhung vorausgeschickt habe. Das Wort wird bei mir nicht abgeändert. Und ich bin keiner, der den Dienern Unrecht zufügt. 28 bis 29. Auch die Hölle wird an diesem Tag reden, so sagt Allah Azza wa Jal, am Tag, da wir zur Hölle sagen werden, bist du voll geworden? Und sie sagt, gibt es denn noch mehr? Ayah 30. Möge Allah uns vor der Hölle bewahren und uns eintreten lassen ins Paradies, ohne vorherige Strafe und ohne vorherige Abrechnung. Es gibt allerdings eine andere Gruppe, Yawm al-Qiyamah, und die eben fern von all diesen Strapazen sein wird. Das sind die Gläubigen, und Allah Azza wa Jal beschrieb sie. Allah Azza wa Jal sagt über einen dieser Gläubigen, der den Allerbarmer im Verborgenen fürchtet und mit reuigem Herzen zu ihm kommt. Ayah 33. Das heißt, das ist so das Ausschlaggebende, dass man eben Allah fürchtet, auch wenn man alleine ist, und dass man reuig zurückkehrt. Wenn man gesündigt hat, dass man so schnell wie möglich zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Der Lohn dieser wird sein, sie werden, wie Allah azza wa jalla sagt, sie werden, was sie wollen, darin haben, und bei uns ist noch mehr. Ayah 35. Dieser Lohn, der mehr ist, die Gelehrten sagten, das bedeutet, das ist der Anblick Allahs subhanahu wa ta'ala, das ihnen erlaubt und gewährt wird, Allahs Angesicht zu sehen. Zum Ende der Sura erklärt Allah nochmals, dass er die vorangegangenen Völker vernichtet hat. Allerdings ziehen nur jene daraus eine Lehre, die ein lebendes und lebendiges Herz haben. Daher sagt Allah Azza wa Jal, darin ist wahrlich eine Ermahnung für jemanden, der Herz hat oder hinhört, während er geistig anwesend ist. Ayah 37. Und schließlich ruft Allah Azza wa Jal seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam dazu auf, die Menschen anhand des Korans zu ermahnen. So sagt Allah, wir wissen sehr wohl, was sie sagen, und du bist nicht als Gewalthaber über sie eingesetzt. Darum ermahne nur mit dem Koran jeden, der meine Androhung fürchtet. Ayah 45. Die nächste Sura ist Surat Adh-Dhariyat, die Zerstreuenden. Das ist eine mekkanische Sura. Zu Beginn der Sura schwört Allah Azza wa Jal bei mehreren Geschöpfen. Allah sagt, bei den heftig Zerstreuenden, dann den eine Last Tragenden, dann den leicht Dahinziehenden, dann den Angelegenheiten Regelnden. Sicherlich, was euch angedroht wird, ist wahr, und das Gericht wird gewiss hereinbrechen. Ayah 1 bis 6. Was sind diese Geschöpfe? In der ersten Ayah gemeint ist da der Wind, bei den heftig Zerstreuenden, das ist der Wind, dann eine Last Tragenden, gemeint sind damit die Wolken, ja, die mit eben Regen gefüllt sind, dann den leicht Dahinziehenden, und das sind die Schiffe, dann den Angelegenheiten Regelnden, und das sind die Engel. Und Allah Azza wa Jalla schwört, dass eben die Auferstehung eintreten wird. Danach tadelt Allah jene, die nicht an das Jenseits glauben, und lobt jene, die gläubig sind. Und zu ihren Eigenschaften gehört, wie Allah sagt, nur, dass sie eben nur ein wenig pflegten sie in der Nacht zu schlafen, und im letzten Teil der Nacht pflegten sie um Vergebung zu bitten, und sie gestanden an ihrem Besitz dem Bettler und dem Unbemittelten, ein Anrecht zu. Aja 17 und 19. Das heißt, zu den wichtigsten Eigenschaften gehört, dass sie nachts Allah anbeten und Allah Azza wa Jal um Vergebung bitten, insbesondere eben in der letzten Hälfte oder in dem letzten Drittel der Nacht, wo Allah subhanahu wa ta'ala hinuntersteigt zum Himmel der Erde und fragt, wer hat ein Anliegen, so erfülle ich ihm es, wer möchte um Vergebung bitten, so vergebe ich ihm, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und ein Drittel oder die Hälfte der Nacht, wie berechnet man das? Man nimmt den Sonnenuntergang und die Morgendämmerung, also ab Sonnenuntergang bis Morgendämmerung, das ist die Nacht. Und dann teilt man das entweder durch drei, wenn man ein Drittel haben will, oder durch zwei, wenn man die Mitte, also die Hälfte der Nacht, ausrechnen will. Also von Salat al-Maghrib bis zu Salat al-Subh, schauen, wie viele Stunden das sind. Gehen wir mal davon aus, es wären 6 Stunden. Ja? Das heißt, nach 3 Stunden, also 3 Stunden nach Maghrib, wäre dann die Hälfte der Nacht. Und 2 Stunden vor dem Subh-Gebet wäre also das letzte Drittel der Nacht. Und so kann man das berechnen, egal wie viele Stunden die Nacht eben hat. Anschließend erwähnt Allah die Geschichte Ibrahims, alayhi salatu wassalam, mit den Engeln, die ihn besucht haben und die ja nicht essen wollten und die dann weitergegangen sind zu Lut, alayhi salam, um das Volk zu vernichten. Ebenso wird in dieser Sura Musa a.s. erwähnt, sowie Ad und Thamud, diese beiden Völker, und auch der Prophet Nuh a.s. Und so ruft Allah azza wa jal zur Flucht zu ihm auf, indem er sagt, so flüchtet nun zu Allah, gewiss, ich bin euch von ihm ein deutlicher Warner. Aya 50. Und das ist das Besondere bei Allah azza wa jal, dass man von ihm flüchtet, zu ihm hin. Ja, ansonsten flüchtet man ja immer weg von jemandem, den man befürchtet, aber Allah Azza wa Jal, die Flucht von Allah ist zu ihm hin, wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam es im Bittgebet gesagt hat. Und Allah erklärt in dieser Sura den Sinn des Lebens. So sagt Allah Azza wa Jal: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آية 55 bis 58. Und ermahne, denn die Ermahnung nützt den Gläubigen. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will ich, dass sie mir zu essen geben. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste. Allah Azza wa Jal erwähnt hier also den Sinn des Lebens, dass wir Allah anbeten, dass wir ihm dienen, und er erwähnt in diesem Kontext, dass die Versorgung ihm obliegt, sodass eben der Mensch ruhigen Gemütes Allah Azza wa Jal anbetet und keine Angst haben muss um seine Versorgung. Surat At-Tur ist die nächste Sura, und zwar der Berg, und das ist eine mekkanische Sura. Auch hier schwört Allah Azza wa Jal zu Beginn der Sura, nämlich bei dem Berg At-Tur, also jener Berg, auf dem Musa alayhi salam war, als er mit Allah Azza wa Jal auch gesprochen hat. Und beim Buch, also dem Koran, der unter anderem auf Leder geschrieben wurde, ebenso schwört Allah Azza wa Jal beim vielbesuchten Haus, Al-Bayt Al-Ma'mur. Das ist eine Pilgerstätte der Engel, und zwar im 7. Himmel, über der Kaaba, und dessen Decke der Thron Allahs ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass zu dieser Pilgerstätte täglich 70.000 Engel gehen, die nicht noch einmal dorthin gehen. Das heißt, es sind täglich neue 70.000 Engel. So schwört Allah Azza wa Jal bei all diesen Geschöpfen, sowie beim Himmel und beim Meer, dass die Strafe eben eintreten wird. So sagt Allah, die Strafe deines Herrn wird gewiss hereinbrechen. Aya 7. Allah droht den Ungläubigen also mit der Strafe und verspricht aber den Gläubigen das Paradies, welches sie mit ihren Familien bewohnen werden. Allah sagt, und denjenigen, die glauben und denen ihre Nachkommenschaft im Glauben nachfolgt, lassen wir ihre Nachkommenschaft sich ihnen anschließen, und wir verringern ihnen gar nichts von ihren Werken. Jedermann ist an das, was er erworben hat, gebunden. Aja 21. In dieser Sura werden 15 Fragen gestellt, und diese Sura hat unter anderem Jubair ibn Mut'im zum Islam geführt, und zwar diese Fragen sind zwischen Aja 30 und 43, und er sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Aja angekommen ist, oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind sie gar selbst die Schöpfer, Aja 35, da sagte er, da wäre fast mein Herz geflogen. Ja, warum? Weil das eben ein rationales Argument war und erklärt, dass es nur einen Gott geben kann, der anbetungswürdig ist. Das heißt, es kann nicht sein, dass diese Welt ohne Ursache vorhanden ist. Ja, sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen? Gibt es keine Ursache? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Hat man sich selbst erschaffen? Was ist also die Antwort? Die dritte Möglichkeit, die hier nicht erwähnt wurde. Warum wurde sie nicht erwähnt? Ja, weil sie deutlicher als deutlich ist, sodass man sie nicht erwähnen braucht. Und zwar, dass Allah Azzawajal der Schöpfer ist. Die nächste Sura ist Surat An-Najm, der Stern. Und das ist eine mekkanische Sura. Auch diese Sura beginnt mit einem Schwur. So sagt Allah Azzawajal bei dem Stern, wenn er sinkt. Nicht in die Irre geht euer Gefährte, und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen, und er redet nicht aus eigener Neigung. Es ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird. Aja 1 bis 4. Das heißt, Allah Azza wa Jal erklärt hier die Unfehlbarkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Unfehlbarkeit der Propheten bedeutet, dass sie keine Fehler machen in der Übermittlung der Botschaft. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht sündigen können. Sie begehen nicht die großen Sünden, das ist klar, da sind sie auch unfehlbar, aber es können einige kleinere Sünden auch von Propheten ausgehen, wie zum Beispiel Adam a.s., der vom Baum gegessen hat. Warum? Damit die Propheten auch Vorbilder sind in der Reue, ja, damit sie auch Vorbilder sind in der Bitte um Vergebung, damit sie auch Vorbilder sind in der Rückkehr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber Propheten begehen keine großen Sünden, Propheten machen keine Fehler in der Übermittlung der Botschaft, und selbst diese kleinen Sünden sind keine Sünden aufgrund von Begierde, sondern immer aufgrund von einigen Fehlern. Denn, das hatte ich ja schon mal erwähnt, Adam a.s., dachte nicht, dass Iblis schwören wird und lügt. Ja, weil Iblis hat ihm geschworen, dass er ihm nur einen guten Ratschlag gibt. Und so finden wir das bei allen Propheten, immer wenn wir sehen, dass sie irgendeine Sünde begangen haben. Ibrahim a.s., als er gelogen hat, Musa a.s., als er jemanden geschubst hat und dann gestorben ist und so weiter. Dann finden wir, das sind keine Sünden, wie es bei uns leider der Fall ist, möge Allah uns vergeben, eine Sünden aus Begierde, aus Drang, ja, aus Neigung, aufgrund unserer schlechten Seele. Sondern es sind immer Sünden, die aber eigentlich, wenn man sie näher betrachtet, keine großen Sünden sind. Denn, wie gesagt, Adam a.s. dachte nicht, dass Iblis schwört und lügt. Ibrahim a.s. hat gelogen, damit er seine Frau rettet, deswegen sagte er, es sei seine Schwester und nicht seine Frau, denn der König hätte sie dann entführt. Musa a.s. wollte ihn ja nicht töten, aber am Ende war er doch tot, das war ein Fehler und so weiter. Und alle anderen Propheten, wenn wir sehen, dass Allah sie getadelt hat, dann finden wir, es waren keine Sünden aufgrund von dieser schlechten Begierde. Danach geht es weiter mit der Himmelsreise. Allah Azza wa Jal deutet auf die Himmelsreise hin, also Al-Mi'raj. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, nicht hat sein Herz erlogen, was es sah. Wollt ihr denn mit ihm streiten über das, was er sieht? Und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen, beim Sidrbaum des Endziels, bei dem der Garten der Zuflucht ist, Aja 11 bis 15. Gemeint ist hier der Engel Jibril a.s., also dass Rasul a.s. Jibril gesehen hat. Einige Gelehrte sagten, gemeint ist, dass Rasul a.s. Allah gesehen hat, aber richtig ist die Ansicht, dass, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es ist ein Licht, wie soll ich ihn sehen? Also über Allah subhanahu wa ta'ala. Also, Jibril alaihi salam, er ist hier gemeint, eben bei der Himmelsreise. Und die Himmelsreise war ja von Beit al-Maqdis nach der Nachtreise. Also, Rasul sallallahu alaihi wasallam ging ja von Mekka nach Beit al-Maqdis, wie in Surat al-Isra erwähnt wurde, diese Nachtreise. Und von dort aus ist er emporgestiegen in die sieben Himmel und hat in jedem Himmel einige Propheten gesehen. Und in dieser Himmelsreise hat er auch einige Strafen der Höllenbewohner und einige Seiten des Paradieses gesehen. Und in dieser Himmelsreise wurden dem Propheten sallallahu alaihi wasallam 50 Gebete auferlegt. Und als er dann wieder hinabstieg zu Musa a.s., sagte Musa a.s. zu ihm, bitte Allah azzawajal um Nachlass, um Verringerung. Und so ging es weiter zwischen Musa a.s. und Allah azzawajal, pendelte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bis es tatsächlich 5 Gebete wurden. Und da sagt Allah azzawajal, es sind 5 und es sind 50. Also sie werden belohnt wie 50 Gebete. Das ist also diese Himmelsreise, Al-Mi'raj. Und hier wird der Sidrbaum des Endziels erwähnt, Sidratu al-Muntaha. Was ist dieser Baum? Das ist der letzte Ort, wo die Geschöpfe ankommen können. Höher können sie nicht geraten. Und deswegen konnte auch Jibril a.s. diesen Sidrbaum nicht überqueren. Und deswegen heißt es der Sidrbaum des Endziels. Danach erklärte Allah Azza wa Jal, dass die Götzen der Mekkaner keine Berechtigung haben, angebetet zu werden. So nannte Allah Azza wa Jal Al-Lat, Al-Uzza und Manat. Das sind 3 Götzen der Polytheisten in Mekka. In dieser Sura warnt Allah Azza wa Jal auch vor der Selbstgefälligkeit. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so erklärt nicht euch selbst für lauter. Er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist, Aja 32. Das heißt, niemand soll denken, er wär's. Ja, niemand soll denken, oh, wie herrlich ich bin. Sondern man soll zwar froh sein, wenn man etwas Gutes getan hat, aber nicht denken, man wäre eben der Beste auf dieser Welt, besser als andere, sondern man soll eben Selbstkritik ausüben. Das hatte ich schon öfters erwähnt. Auch in Firmen, beim Qualitätsmanagement ist auch nicht die Grundlage, ja, unser Produkt ist super, besser kann es nicht gehen, ja, diese Selbstgefälligkeit. Nein, ganz im Gegenteil. Jede Firma, die erfolgreich sein will, sucht nach Fehler bei sich in ihrem Produkt, damit es es verbessert. Und so muss auch dieses Qualitätsmanagement der Herzen sein und des Imans sein. Lobe dich nicht Tag und Nacht für das, was du Gutes getan hast. Du kannst dich gerne freuen. Alhamdulillah, ich habe gebetet. Alhamdulillah, ich habe Koran gelesen. So, hast du dich gefreut? So, jetzt suche nach den Fehlern in deinem Koran lesen, in deinen Gebeten, sodass du das verbesserst Tag für Tag. Und so vereinen wir Furcht und Hoffnung bei der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala. Und zum Schluss der Sura befindet sich eine Niederwerfung der Rezitation. So sagt Allah, wundert ihr euch denn über diese Aussage und lacht ihr und weint ihr nicht und seid ihr noch belustigt, werft euch doch vor Allah nieder und dient ihm. Aja 59 bis 62. Die nächste Sura ist Surat Al-Qamar. Also der Mond. Das ist eine mekkanische Sure. Und diese Sure wurde nach dem Wunder benannt, welches zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam eingetreten ist. Denn die Mekkaner haben verlangt nach Beweisen. Sie wollten ein Wunder haben. Und sie haben verlangt, dass dieser Mond sich aufteilen soll. Also hat Allah azza wa jal eben es zugelassen, dass dieser Mond sich aufteilt. Aber die Menschen haben gesagt, das ist nur Zauberei und haben nicht daran geglaubt. Obwohl auch entfernte Menschen, die danach gekommen sind, haben gesagt, habt ihr das gesehen, was passiert ist? Ja, was ist denn passiert? Ja, der Mond hat sich aufgeteilt, weil die Mekkaner haben gedacht, ja, Rasul sallallahu alaihi wasallam hat jetzt nur die Augen verzaubert von den Anwesenden. Aber nein, auch andere, die dann später gekommen sind, haben gesagt, ja, da war etwas, und zwar hat sich der Mond aufgeteilt. Allah azza wa jal sagt, näher ist die Stunde des Gerichts gekommen, und gespalten hat sich der Mond. Und wenn sie ein Zeichen sehen, wenden sie sich ab und sagen, fortdauernde Zauberei. Ayah 1 und 2. Und deswegen gehört diese Spaltung des Mondes zu den Zeichen der Stunde, die bereits eingetreten sind. Denn die Zeichen der Stunde unterteilen sich in drei Gruppen. Zeichen, die bereits eingetreten sind, ja, das war's, die treten nicht noch einmal ein. Zum Beispiel die Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Spaltung des Mondes, das sind Zeichen, die sind eingetreten und sind fertig. Dann gibt es Zeichen, die noch nicht eingetreten sind, ja, die erst in der Zukunft eintreten werden, wie zum Beispiel, dass eben die Sonne vom Westen aufgeht und so weiter und so fort. Das sind Zeichen, die noch nicht eingetreten sind. Und es gibt Zeichen, die bereits eingetreten sind, aber immer noch weiter eintreten. Wie zum Beispiel, dass sehr viel Unheil gestiftet wird, dass viele Sünden sich verbreitet, dass mangelnde Vertrauenswürdigkeit verbreitet ist. Das gab es und wird es weiterhin geben. In dieser Sura erinnert Allah Azza wa Jal an die vorangegangenen Völker, und zwar an das Volk von Nuh, Ad, Thamud und das Volk von Lut sowie von Pharaon. Und dabei erklärt Allah Azza wa Jal nach jeder Geschichte, dass eben dieser Koran leicht gemacht wurde, damit man eben Allah gedenkt. Allah Azza wa Jal sagt sehr oft, und wir haben den Koran ja leicht zum Bedenken gemacht, aber gibt es jemanden, der bedenkt? Zum Beispiel in Ayah 40. Die nächste Sura ist Surat Ar-Rahman, der Al-Erbarmer. Und das ist eine medinensische Sura. In dieser Sura werden zahlreiche Gaben Allahs aufgelistet. Und die erste Gabe Allahs ist das Beibringen des Korans. Allah subhanahu wa ta'ala sagt,
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
آية 1 bis 4 Der Allerbarmer hat den Koran gelehrt. Er hat den Menschen erschaffen. Er hat ihm die klare Darlegung gelehrt. Ayah 1 bis 4 In dieser Sure wurde 31 Mal die Aussage Allahs erwähnt, welche der Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? Zum Beispiel in Ayah 16. Gemeint sind mit ihr beide, also die Menschen und die Djinn. So hat Allah Azza wa Jal in dieser Sura erwähnt, dass Allah den Menschen aus trockenem Ton und die Djinn aus unruhiger Feuerflamme erschaffen hat. Eine weitere Angelegenheit, die in dieser Sura erwähnt wurde, ist die Tatsache, dass jedes Geschöpf sterben wird. So sagt Allah Azza wa Jal, alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Ayah 26 und 27. Weiterhin wird in dieser Sura die tägliche Bestimmung erwähnt. Allah sagt, ihn bittet, wer in den Himmeln und auf der Erde ist, jeden Tag befasst er sich mit einer Angelegenheit. Ayah 29. Einige Gefährten erläuterten das, indem sie sagten, er führt den Armen zu Wohlstand, tröstet den Bedürftigen, gewährt einigen und verwehrt den anderen, lässt sterben und verleiht Leben, erhebt und erniedrigt. Das sind also einige Bestimmungen, die dann tatsächlich eintreten, täglich im Leben. Anschließend beschreibt Allah den Ausgang der Ungläubigen und danach erklärt er sehr ausführlich in Surat Ar-Rahman das Paradiesleben. Und nach Ansicht der Gelehrten gibt es für die Paradiesbewohner zwei Garten, wie Allah Azza wa Jal es hier in dieser Sura erwähnt hat, dass es zwei Garten gibt. Und zwar sagen die Gelehrten, ein Garten dafür, dass sie die Sünden unterlassen haben und ein Garten dafür, dass sie ihre Pflichten eingehalten haben und ihren Pflichten nachgegangen sind. Den Schluss der Sura macht folgende Ayah: Segensreich ist der Name deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Ayah 78. In dieser Sura soll sich die kürzeste Ayah befinden, nach Ansicht einiger Gelehrte, und zwar die Aussage Allahs, Mudhammata, das heißt, dicht bewachsen. Ayah 64. Und gemeint sind die Gärten, die eben mit Bäumen dicht bewachsen sind. Und das ist im Koran das kürzeste Wort, also nicht nur ein Buchstabe, sondern das kürzeste Wort als Ayah. Als Ayah. Dann die nächste Sura ist Surat Al-Waqi'ah, die Eintreffende. Und das ist eine mekkanische Sura. Diese Sura beschäftigt sich mit dem Tag der Auferstehung. Und so wird es drei Gruppen geben, Allah Azza wa Jal sagt, und ihr in drei Arten aufgeteilt werden. Die Gefährten von der rechten Seite. Was sind die Gefährten von der rechten Seite? Und die Gefährten von der unheilvollen Seite. Was sind die Gefährten von der unheilvollen Seite? Und die Vorausgeeilten. Ja, die Vorausgeeilten. Das sind diejenigen, die Allah nahegestellt sein werden. Ayah 7 bis 11. Diese drei Gruppen werden auch nochmal zum Ende der Sura erwähnt. Das heißt, diejenigen, die die Pflichten machen, aber nicht mehr. Dann diejenigen, die nicht an Allah glauben, beziehungsweise die zu viel gesündigt haben. Und die dritte Gruppe, das sind die Vorausgeeilten, die mehr als nur die Pflichten umgesetzt haben, also auch noch Freiwilliges getan haben. Und Al-Waqi'ah, das heißt, das ist ein Name der Qiyama, also der Stunde, also des Tages der Auferstehung, weil sie eben eintreffen wird. Deswegen wurde sie so benannt. Danach erklärt Allah Azza wa Jal, was den Paradiesbewohnern und den Höllenbewohnern an Lohn bzw. an Strafe erwartet. Und anschließend erinnert Allah an zahlreiche Gaben, nämlich die Nachkommenschaft, die Anpflanzungen, das Wasser, Holz aus den Bäumen, wodurch man Feuer machen kann. Das sind einige Gaben, die Allah Azza wa Jal erwähnt, und er erinnert daran, was wäre, wenn ihr diese Gaben nicht hättet. Und das zeigt eben eine Herangehensweise, um den Wert der Gaben zu erkennen und zu spüren. Stelle dir vor, du hast diese Gabe nicht. Stelle dir vor, du kannst nicht sehen, du kannst nicht reden, du kannst nicht essen, du hast keine Sicherheit. Ja, und so erwähnt Allah Azza wa Jal eben diese Gaben. Was wäre, wenn ihr diese Gaben nicht hättet? Zum Schluss der Sura schwört Allah subhanahu wa ta'ala bei den Standorten der Sterne, dass der Koran ehrwürdig ist. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist wahrlich ein ehrwürdiger Koran in einem wohlverwahrten Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Ayah 77 bis 79. Und gemeint sind mit denjenigen, die vollkommen gereinigt sind, die Engel. Danach erwähnt Allah Azza wa Jal den Tod und die drei Arten der Menschen, die Gefährten der rechten Seite, die ihre Pflichten erfüllt haben, aber nicht mehr getan haben, dann die Gefährten der linken Seite, die sich widersetzt haben, und die Vorausgeeilten, also die zusätzlich zu den Pflichten viele freiwillige Taten vollbracht haben. Die letzte Sura in diesem Juz ist Surat Al-Hadid, also das Eisen, und das ist eine medinensische Sura. Zu Beginn der Sura beschreibt Allah seine Großartigkeit, sein weites Wissen und seine uneingeschränkte Macht. Und dabei beginnt Allah Azza wa Jal mit der Preisung. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es preist Allah alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Ayah 1. Ebenso erwähnt Allah Azza wa Jal hier vier Namen, indem er sagt, er ist der Erste und der Letzte, der Offenbare und der Verborgene, und er weiß über alles Bescheid. Ayah 3. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte diese Namen, indem er sagte, du bist der Erste, so ist nichts vor dir. Und du bist der Letzte, so ist nichts nach dir. Und du bist der Offenbare, so ist nichts über dich. Und du bist der Verborgene bzw. Naheste, der Nächste, so ist nichts näher als du. Anschließend lobt Allah die Muhajirun dafür, dass sie von Beginn an geglaubt und gespendet haben, also die Auswanderer von Mekka nach Medina. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg ausgeben sollt, wo doch das Erbe der Himmel und der Erde Allah gehört? Nicht gleich sind diejenigen von euch, die vor dem Sieg ausgegeben und gekämpft haben. Diese haben eine höhere Rangstufe als diejenigen, die erst nachher ausgegeben und gekämpft haben. Allen aber hat Allah das Beste versprochen, und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Ayah 10. Und Allah erklärt das Verhalten der Heuchler am Tag der Auferstehung. Dazu sagt Allah, am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen, wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Es wird zu ihnen gesagt werden, geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht. Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite davor die Strafe ist. Sie rufen sie. Waren wir nicht mit euch? Sie werden sagen, ja doch, aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt. Ihr habt abgewartet und gezweifelt, und die Wünsche haben euch getäuscht, bis Allahs Befehl kam, und getäuscht hat euch hinsichtlich Allahs, der Täuscher. Ayah 13 bis 14. Das heißt, Allah Azza wa Jal beschreibt hier die Situation der Heuchler am Tag der Auferstehung. Denn jeder Mensch wird am Tag der Auferstehung so viel Licht haben, wie er Gutes getan hat. Ansonsten wird man in der Finsternis tappen. Und die Heuchler haben kein Licht, aber sie sehen die Gläubigen und sie denken, sie können, so wie in der Dunya, nochmal die Gläubigen reinlegen. Also gehen sie zu ihnen hin und sagen, ja, wir gehören doch zu euch. Und können wir mit euch laufen, weil wir haben kein Licht. Und da sagen die Gläubigen, ja, aber schaut doch mal dort, geht doch dort Licht suchen. Wenn sie sich dann umdrehen, um nach Licht zu suchen, schlägt Allah Azza wa Jalla eine Wand zwischen diesen Leuten. Und dann rufen die, aber wir wollten doch mit euch kommen. Und dann sagen sie ihnen diese Gläubigen, ja, aber ihr habt euch selbst getäuscht. Ja, und das ist diese Auswirkung ihrer Tücken im Diesseits. Ja, sie dachten, sie wären die Schlausten, ja, und können die Gläubigen einfach so täuschen, aber dann wird sie Allah subhanahu wa ta'ala so eben behandeln, Yawm al-Qiyamah, möge Allah uns davor bewahren. Die nächste Ayah ruft zur Demut auf. So sagt Allah Azza wa Jal, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor Allahs Ermahnung und vor dem, was von der Wahrheit herabgekommen ist, und dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, es ihnen aber zu lang gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben. Und viele von ihnen sind Frevler. Ayah 16. Ebenso erklärt Allah Azza wa Jal die Wirklichkeit des Diesseits. So sagt Allah, wisst, dass das diesseitige Leben nur Spiel und Zerstreuung ist, Schmuck und gegenseitige Prahlerei und Wettstreit nach noch mehr Besitz und Kinder. Es ist wie das Gleichnis von Regen, dessen Pflanzenwuchs den Ungläubigen gefällt, hierauf aber trocknet er aus. Und da siehst du ihn gelb werden, hierauf wird es zu zermalmtem Zeug. Im Jenseits aber gibt es strenge Strafe und auch Vergebung von Allah und Wohlgefallen. Das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Ayah 20. Gemeint ist hier mit Ungläubigen die Bauern, weil ein Käfer sprachlich gesehen ist ein Bauer. Warum? Weil er bedeckt die Saat. Und ein Käfer religiös gesehen ist ja jemand, der die Wahrheit bedeckt. Daher ruft Allah Azza wa Jal danach zum Wetteifern im Guten auf. Allah Azza wa Jal sagt, wetteilt zur Vergebung von eurem Herrn und zu einem Paradiesgarten, dessen Breite wie die Breite der Himmel und der Erde ist, bereitet für diejenigen, die an Allah und seine Gesandten glauben. Das ist Allahs Huld, die er gewährt, wem er will, und Allah besitzt große Huld. Ayah 21. Der Name dieser Sura, Al-Hadid, geht auf folgende Ayah zurück. Wir haben ja unsere Gesandten mit den klaren Beweisen gesandt und mit ihnen die Schrift und die Waage herabgesandt, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Und wir haben das Eisen herabgesandt. In ihm ist starke Gewalt und Nutzen für die Menschen, damit Allah kennt, wer ihm und seinen Gesandten im Verborgenen hilft. Gewiss, Allah ist stark und allmächtig. Ayah 25. Und zum Schluss dieser Sura erinnert Allah subhanahu wa ta'ala nochmal an die Propheten Nuh, Ibrahim und Isa alayhim as-salatu was-salam. Und damit sind wir am Ende dieses Juz'a. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.